Wir schauen in Gottes Wort und wir haben eine Serie von Predigten zur Offenbarung, die der Herr Jesus Christus an Johannes gegeben hat. Und der Herr Jesus, er erschien Johannes in einer gewaltigen Form. Gerade jetzt nach den Feiertagen, wo wir angeschaut haben, wie Jesus zunächst für uns alle ans Kreuz gegangen ist, mit seinem Leben und Blut bezahlt hat für unsere Sünde und Schuld. Wie er in Liebe gerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wie er danach auferstanden ist und in den Himmel gegangen ist zum Vater, so dürfen wir hier erleben in der Offenbarung, wie er sich in dieser herrlichen Stellung zur Rechten Gottes Johannes dem Apostel offenbart, sich zeigt in seiner ganzen Machtfülle und Herrlichkeit, das gibt uns Mut. Ihm ist gegeben alle Gewalt in den Himmeln und auf Erden. Und er hat gesagt, darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, alles, was ich euch geboten habe, in seiner Vollmacht, in seiner Kraft. Und er strahlte wie die Sonne, sein Antlitz war so hell, dass Johannes zu Boden geht und dann vom Herrn Jesus aufgerichtet wird. Und er gibt ihm dann diese wichtigen Botschaften. Und wenn der Herr Jesus gesagt hat, lehret die Menschen alles halten, was ich euch gesagt habe, dann gehören auch diese wichtigen Sendschreiben mit zu diesem, was wir weitergeben möchten an die Menschen zur Rettung, zur Erbauung, zur Stärkung, zum ewigen Leben. Und das erste Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus beginnt im 2. Kapitel ab Vers 1. Offenbarung 2 ab Vers 1. Hier heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und ich kenne deine Mühsal und ich kenne deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber, sagt der Herr Jesus, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Amen. Jesus hatte gerade noch gesagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Und jetzt in diesen Sendschreiben zeigt er immer und immer wieder den Weg auf in den Himmel, in die Herrlichkeit Gottes, damit man nicht in das Reich des Todes und des Totenreiches kommt. Er in seiner Vollmacht und Autorität zeigt siebenmal auf, wie unterschiedliche Gläubige, unterschiedliche Gemeinden, unterschiedliche Zeiten, in denen wir leben, eine Herausforderung sind, kommen wir in den Himmel, kommen wir in die Verdammnis. Und jedes Mal zeigt Jesus den Schlüssel, wie wir überwinden können und wer überwindet, wird eingehen in die Herrlichkeit Gottes. Hier an Ephesus, er hat es sich offenbart, Er sagt, ich bin der, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern, geht es ihm darum, dass das Licht der Gemeinde scheint und strahlt. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hast du das Licht des Lebens? Hast du Jesus in deinem Herzen? Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge steht, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sodass es zugedeckt wird, sondern man lässt ein Licht leuchten, auf das es strahlt und alle Menschen es sehen. Und wenn die Liebe Gottes verlöscht, wenn die erste Liebe weggeht, dann geht dieses Licht hinweg, dieses Lichtsein in der Welt. Und er nennt jetzt hier verschiedene Dinge und der Vers, der uns heute beschäftigt, ist der Vers 6. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Ich lese das noch einmal. Jesus Christus sagt persönlich zu dieser Gemeinde und sagt, damit hast du was ganz Gutes. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wir haben gerade gehört, Jesus möchte, dass wir alle Menschen lehren. Jetzt stellt euch vor, da kommt jemand an die Heilige Schrift, er liest darin, er weiß, Jesus ist der Weg zum Vater, er weiß, Jesus ist die Liebe von Gott gesandt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und dann liest ein Mensch plötzlich hier, dieser Herr, der doch die Liebe von Gott in sich in Fülle trägt, der sagt zu einer Gemeinde, das hast du für dich, dass du etwas hast. Hassen. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wie würdet ihr das erklären? Wenn ihr jetzt hier rausgeht aus der Gemeinde, da kommt jemand und sagt, hören Sie mal, Sie gehen doch immer in die Gemeinde. Ich wollte von Gott hören, ich wollte von Gott lesen und jetzt bin ich gerade auf den Vers gekommen. Können Sie mir das erklären? Ich stelle mal ein paar Fragen. Wer waren die Nikolaiten? Gibt es sie noch heute? Könnt ihr das beantworten? Haben die Nikolaiten etwas mit Nikolaus zu tun? Wieso hasst denn Jesus Christus die Lehre der Nikolaiten, wo er doch selber voller Liebe ist? Der Gegensatz, Liebe und Hass. Oder wie können wir den Menschen aus dem Weg der Nikolaiten heraushelfen, wenn jemand mehr weiß? Wie können wir Menschen aus dem Weg der Nikolaiten heraushelfen? Ich hoffe, wenn wir heute hier weggehen, können wir alle diese Fragen beantworten. Wer waren die Nikolaiten? Gibt es sie noch heute? Da ist erst einmal ganz wichtig, die Bibel erklärt sich immer selber. Und wer die Nikolaiten waren, das wird in der Offenbarung auch im zweiten Kapitel in den Versen 14 und 15 dann beschrieben. Und da heißt es, einiges habe ich gegen dich, da geht es um die Gemeinde in Pergamon, die wir später betrachten. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen. Jetzt kommt es, vom Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. So hast auch du Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Also, bei der Lehre der Nikolaiten geht es um zwei Dinge. Sie befürworten den Genuss von Götzenopferfleisch, also sie sind sehr empfänglich für Okkultismus und sie trieben Unzucht. Sie trieben Unzucht und lehrten, dass ein Gläubiger dadurch nicht verloren geht. Das war die Lehre der Nikolaiten. Also, das kann man kurz erklären, es geht um Götzenopferfleisch und es geht da um Unzucht. Und heute wollen wir dann später mehr diesen Bereich der Unzucht betrachten. Das mit dem Götzenopferfleisch gucken wir uns an, wenn wir Pergamon anschauen. Unzucht ist natürlich eine schwere Sünde. Diese Sekte der Nikolaiten, sie ist zwar etwa 300 nach Christus in etwa verschwunden, also so als Sekte gab es sie dann nicht mehr, aber dieser Geist der Nikolaiten, der ist immer wieder in Gemeinden zu finden, dass man fahrlässig und leichtfertig mit Unzucht und sexuellen Sünden umgeht. Und diese Lehre ist gerade heute brandaktuell und von daher auch dieses Sendschreiben. Okay, haben die Nikolaiten etwas mit Nikolaus zu tun? Ja, ihr sagt das so, nein, Nikolaus. Also erst einmal, der Name Nikolaiten kommt von Nikolaus. Ja, kommt von Nikolaus. Die Frage ist nur, von welchem Nikolaus? Also, der griechische Name Nikolaos bedeutet, der mit dem Volk siegt. In Apostelgeschichte 6, Vers 5, da kommt eine Situation, die Gemeinde ist gewachsen, Jesus hat Gnade geschenkt, viele, viele Menschen haben sich bekehrt und es sind auch viele arme Menschen dabei und man beginnt eine Armenspeisung. Und dann gibt es einen Streit unter den Witwen, die werden da besonders versorgt, weil Jesus in Liebe möchte, dass man sich sorgt um die Witwen und Waisen und die, die nicht so viel haben. Und dann gibt es Hebräisch Sprechende und Griechisch Sprechende, ja. Und wie das so ist, wenn das zu viel Arbeit wird, den Aposteln, die können sich nicht mehr um alles kümmern. Und das Hebräische und Aramäische können sie leichter sprechen, ja. Und dann gibt es bei den Griechisch Sprechenden Probleme und ein Murren beginnt und eine Unzufriedenheit. Ja? Und was wird dann getan? Da riefen die 12 Apostel die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes sind und voll Weisheit, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber möchten uns ganz auf das Gebet und den Dienst des Wortes konzentrieren. Also ganz normal Arbeitsteilung, ja. Wenn es zu viel wird, muss man Arbeitsteilung einführen und sie sollen sich ganz auf die Verkündigung des Wortes in der Gemeinde und im Umfeld und heute vielleicht noch im Internet und so weiter konzentrieren. Und es braucht unbedingt, und das ist eine wunderbare Eigenschaft hier, Männer, die einen guten Ruf haben, die voll Heiligen Geistes sind und voll Weisheit, die dann diesen diakonischen Dienst übernehmen. Und damit, als das eingeführt wurde, wuchs die Gemeinde wieder weiter und das Wort breitete sich aus. So, und von diesen 7 Männern, das ist jetzt interessant. Wen kennt ihr von diesen 7 Männern? Ihr kennt bestimmt 2 Leute. Die haben dann verkündigt. Und der eine, der, ich höre es schon, ja, Stephanus, genau, der ist der bekannteste, ja. Der hat dem Herrn die Ehre gegeben, hat verkündigt von ganzem Herzen. Kommt zu Jesus Christus. In Jesus allein ist das Leben, ja. Und am Ende wird er dann gesteinigt. Er sieht den Himmel offen. Er sieht Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sagt, Herr, vergib ihnen diese Sünde, rechne ihnen diese Schuld nicht zu, dass sie mich jetzt steinigen hier, so voll Liebe erfüllt. Ja? Also ganz im Heiligen Geist und er wird zu dem Herrn. Er stirbt und er befiehlt seinen Geist zu dem Herrn. Das war einer von diesen 7 Männern. Kennt ihr noch einen? Na, Paulus war nicht dabei. Philippus. Philippus ist der andere ganz Bekannte, ja. Der hat dann dem Kämmerer das Evangelium verkündigt, ja. Und er wird gläubig. Und weil er gläubig ist, lässt er sich taufen. Und man sagt bis heute, der hat dann begonnen, in Äthiopien das Wort weiterzugeben am Hof. Und dort ist dann die äthiopische christliche Kirche entstanden. Gewaltig, ja. Genau, die beiden kennt man. Aber wen man wenig kennt, ich könnte jetzt die ganzen Namen lesen hier, ja, Stephanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon und Parmenas. Und jetzt kommt der Letzte und der heißt, also, Nikolaus. Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Der hieß Nikolaus. Und interessant, diese Bezeichnung Judengenosse aus Antiochia, Das war also jemand, der kam auch richtig aus den Heiden, aus Völkern, die nicht aus Israel sind, wie wir, die meisten von uns. Und er hat sich bekehrt. Und er wurde auch voll Heiligen Geistes war, hat einen guten Ruf, ja, wollte den Menschen dienen in der Liebe des Herrn, zum Diakon berufen. Ganz super. Ja. Und jetzt gibt es in der Kirchengeschichte immer eine Diskussion, ob die Nikolaiten von diesem Nikolaus abstammen, weil der mal rausgerettet wurde, genau aus diesem Götzendienst Unzucht, aus diesen Dingen, und hatte voll brennenden Herzens dem Herrn gedient. Ja? Und die Frage war dann immer, ist der irgendwann wieder zurückgefallen in die Verlorenheit, in die Verdammnis und hat begonnen, diese Lehre zu verbreiten, es ist nicht so schlimm, wenn man mit diesen Dingen das nicht so genau nimmt. Aber man weiß es nicht. Ich könnte euch das jetzt vorlesen. Da gibt es verschiedene Kirchenväter, die sagen, das kommt von ihm. Und andere sagen, das kam nicht von ihm. Also man weiß es nicht genau. Aber von einem Nikolaus kam es. Der Zusammenhang ist aber nicht bewiesen. Ja. Und die meisten von euch, als ich das gefragt habe, die haben ja sicher an den Nikolaus gedacht. Ne? Wisst ihr, wen ich meine? Der die schönen, süßen Sachen am 6. Dezember in die Schuhe steckt. Ja. Ja. Wisst ihr, wo der herkommt, dieser Nikolaus? Der stammt von Nikolaus von Myra. Ja? Nikolaus von Myra, der hat etwa zwischen 270 und 286 in Patara gelebt und ist gestorben am 6. Dezember, das ist dieser Tag, um 330 herum. Gibt es vier Daten, die angenommen werden. 326, 345, 51, 65, das führt zu weit. Jedenfalls, man kennt sein Leben, kennt seine Biografie bis auf ein paar Jahreszahlen. Und dieser Mann war ein ganz vorbildlicher Mann Gottes, wurde dann Bischof, Vorsteher über mehrere Gemeinden, später hat man das dann Bischof genannt, in der Region Lykien, damals Teil des römischen, später des byzantinischen Reichs, heute in der Türkei. Also in der Türkei ein Mann, der über verschiedenste Gemeinden als Pastor gedient hat und der ein Herz hatte total für arme Menschen. Und er hatte ursprünglich ein Erbe bekommen, der war reich, ja, weil er geerbt hatte. Und er hat nach und nach alles an die Armen gegeben. Alles an die Armen gegeben. Und 310 in der Christenverfolgung wurde er gefangen genommen und gefoltert und hat ganz treu zum Herrn Jesus gestanden. Und das ist auch ein Vorbild gewesen für alle ringsherum. Ja. Und später, die Menschen haben dann so Geschichten sich erzählt über ihn natürlich. Man weiß nicht mehr genau, wie ist das gewesen. Aber was man weiß, er hat auch sehr viel an Kinder verteilt. Hat gefragt, wie es den Kindern geht, ob sie den Herrn Jesus lieb haben. Und ja, hat den Armen geholfen, hat weitergegeben, sehr aufopferungsvoll. Und daher ist das gekommen mit dem Geschenke machen, versteht ihr? Und der Tag, an dem er gestorben ist, der 6. Dezember, da gab es so eine Regel, welche Dinge in der Gemeinde gepredigt werden. Das war, da wurde die Predigt gemacht über die 10 klugen Jungfrauen, also die klugen und die törichten Jungfrauen. Und da geht es ja auch drum, ja, die einen sind bereit und die anderen sind nicht bereit. Ne? Und dann hat man das verbunden. Er hat ja immer die Kinder gefragt, habt ihr Jesus lieb, kennt ihr Jesus? Ja, Jesus hat euch lieb, schenkt ihm euer Leben und hat ihnen Geschenke weitergegeben. Und gleichzeitig, wer ist bereit, in den Himmel zu gehen? Ja, wer ist vorbereitet? Und so ist im Prinzip der Nikolaustag entstanden. Da hat man im Gedenken an ihn, hat man begonnen, das zu machen. Und wie die Menschen sind, mit der Zeit sind die Geschichten immer größer geworden. Ja, immer mehr, ja. Aber Tatsache ist, er hat unwahrscheinlich viel Gutes getan. Ne? Und in der Reformation hat man dann gesagt, inzwischen war das so übertrieben mit diesem Mann. Das war ein demütiger Mann Gottes. Der wollte nie, dass er verherrlicht wird. Ja, das wollte der gar nicht. Ja. Inzwischen hatten dann abgefallene Kirchen ihn als Heiligen verehrt mit Anrufung und all dem. Und die Gläubigen der Reformation haben das dann reduziert. Und damit man das wegbekommt, diese falschen Anrufungen und okkulten Dinge, heute reden wir ja mit dem Götzenopferfleisch, das geht ja auch in die Richtung, damit man das wegbekommt, hat man verlegt dieses Geschenkegeben vom Nikolaustag, in das, da hat man nur noch das Kleine gemacht mit den Schuhen und so, das Große hat man verlegt auf, natürlich, Weihnachten. So ist das entstanden. Und jetzt merkt ihr, Nikolaus, Santa Claus, der heilige Klaus, merkt ihr? Nikolaus, Santa Claus, heiliger Klaus, das ist alles diese Sache, ja? Also nicht Coca-Cola hat den Weihnachtsmann erfunden, den gab es viel länger. Den gab es schon ganz, ganz lange, ja? Und daher kam das. Und so die Verlegung und daher auch, wer den Namen hat, Nikolaus oder Nikita oder Klaus, das sind also ganz positive Namen, die die Barmherzigkeit Gottes oder hier auch das Führen können des Volkes positiv Menschen für Gott beeinflussen können, ausdrückt. Okay, aber von ihm kamen nicht die Nikolaiten, ne? Denn der hat ja ganz vorbildlich gelebt. So, wieso hasst der Herr Jesus die Lehre der Nikolaiten, wo doch Jesus voller Liebe ist? Wieso hasst der Herr Jesus die Lehre der Nikolaiten, wo er doch voller Liebe ist? Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Ja? Also er hasst diese Lehre, dass da Leute sind, die Götzenopfer essen und Unzucht treiben und gleichzeitig sagen, so könnte man gerettet werden. Ich habe mal nachgeschlagen, die Elberfelder Studienbibel mit Wortkonkordanz kann man sehr empfehlen. Die erklärt die griechischen oder hebräischen Worte nochmal ausführlich. Und dieses Wort Unzucht oder Hurerei, das kennen wir auch heute. Das griechische Wort dafür ist Porneo. Porno. Unzucht. Pornografie. Also dieses ganze böse Zeug. Ja? Und wie ist es definiert? Huren, Unzucht oder Hurerei treiben bezeichnet die Sünde jeglichen außerehelichen Geschlechtsverkehrs. Haben sie noch ganz sauber reingeschrieben. Jeglicher außereheliche Geschlechtsverkehr ist Unzucht, ist Sünde. Egal, ob die Sünde von verheirateten oder unverheirateten Personen begangen wird. Dann gibt es eine besondere Form der Unzucht, das ist der Ehebruch. Wenn ein verheirateter Mensch die Gräuelsünde des außerehelichen Geschlechtsverkehrs begeht. Dann in der Steigerung, noch schrecklicher für Gott, Geschlechtsverkehr mit dem gleichen Geschlecht, wird in der Bibel als eine weitere todeswürdige Form des Geschlechtsverkehrs genannt. Und Paulus warnt im Römerbrief nochmal ausdrücklich, doch bitte die Menschen zu retten, die in solchen Dingen sind, damit sie nicht verloren gehen und dass jeder herauskommen soll aus diesen schrecklichen Sünden, weil Jesus alle Menschen liebt. Dann gibt es die Hurerei, ist auch eine Form der Unzucht. Das ist, wenn Geschlechtsverkehr gegen eine Form der Bezahlung erfolgt, egal wie. Ja, also Geld oder wenn Erpressung ist, wenn du Karriere machen willst, dann und so weiter und so fort, gegen Bezahlung. Im übertragenen Sinn wird zusätzlich auch Götzendienst, jede Form des Verehrens von Götzen anstelle Gottes, als geistliche Hurerei bezeichnet. Als geistliche Hurerei bezeichnet. Im Alten Testament ist auch ein Wort, sowohl für Ehebruch, Hurerei, Untreue, Sene. Das ist eine Schandtat, die mit dem Tod zu bestrafen war. Eine Schandtat, die mit dem Tod zu bestrafen war. Was ist eine Schandtat? Eine Schandtat ist etwas, wenn du sie tust, dann schadet sie nicht nur dir, sondern die Ehre deiner ganzen Familie wird angetastet. Sogar die Ehre deines ganzen Volkes wird angetastet. Das ist eine Schandtat. Also Schandtaten bringen Schande nicht nur über die Person selbst, die natürlich dadurch auch in die Verdammnis kommt, sondern über die Familie, sogar über das ganze Volk. Und jetzt ist der Zusammenhang natürlich, wir sind das neue Volk Gottes, wir sind die neue Familie Gottes. Also entsprechend, wenn solche Sünden in der Gemeinde zugelassen werden, bringt es Schande über die gesamte Gemeinde. Das ist der Punkt. Ja? Versteht ihr? Die ganze Gemeinde wird in Mitleidenschaft gezogen, wenn solche Sünden toleriert werden und nicht geahndet werden. Personen, Familien oder Völker, die Schandtaten nicht bekämpfen, verfallen dem Gericht Gottes. Überlegt mal, was das bedeutet für unser Volk. Ganz, ganz aktuell. Ganz aktuell. Beispiele ließen sich viele nennen. 5. Mose 22, Abvers 22. Wenn ein Mann bei einer Frau liegend angetroffen wird, die einem Mann gehört, dann sollen, also nochmal, wenn ein Mann bei einer Frau liegend angetroffen wird, die einem Mann gehört, also die praktisch verlobt oder verheiratet ist, dann sollen sie alle beide sterben. Der Mann, der bei der Frau lag, und die Frau. Und du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, einem Mann verlobt ist und es trifft sie ein Mann in der Stadt und liegt ihr bei, dann sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sie steinigen, dass sie sterben. Warum? Das Mädchen deshalb, weil es in der Stadt nicht geschrien hat. Wenn es geschrien hätte und Hilfe gesucht hätte, wäre es frei und ohne Schuld. Und den Mann deshalb, weil er der Frau seines Nächsten Gewalt angetan hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Ja. Und was sagt jetzt der Herr Jesus dazu? Das sind Gebote, ewig gültige Ordnungen Gottes. Ja? Die kommen uns teilweise so ferne vor, weil wir in Gesellschaften leben, die so ferne sind von der Heiligkeit und Gegenwart Gottes. Das wäre vor 50 Jahren noch völlig normal gewesen, dass jeder Mensch auf der Straße das gewusst hätte und hätte gesagt, ja, diese Dinge geschehen, aber sie sind todeswürdige Vergehen. Wir wissen das. Wenn es einen Gott gibt, dann kann es nicht anders sein, als dass Menschen, die solches tun, verloren gehen. Und Jesus, warum ist er gekommen? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Herr Jesus kommt aus der Herrlichkeit des Vaters. Er gibt wirklich alles auf, er liebt jeden einzelnen Menschen. Er verblutet am Kreuz, er lässt sich quälen, er lässt sich töten für alle diese Sünden mit. Er erkauft damit die Freiheit für Menschen, die sie begangen haben, damit sie gerettet werden können. Dann tun sie Buße, dann bekommen sie Vergebung für ihre Sünden, obwohl das im Alten Bund gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Aber Jesus in seiner großen Gnade hat das erkauft. Und jetzt rettet er Menschen überall heraus, auch aus diesen Dingen. Sie kommen in die Gemeinde und jetzt stellt euch vor, da sind dann Leute, die verkündigen plötzlich, ist gar nicht so schlimm, wenn ihr so lebt. Versteht ihr? Dann ist alles umsonst gewesen. Dann gehen sie wieder verloren. Versteht ihr? Bekehrt, von Neuem geboren, getauft, lebt in Unzucht, kommt niemals in den Himmel. Niemals. Kein Unzüchtiger, kein Götzendiener, kein Unreiner wird in den Himmel kommen. Die Buße in Jesus Christus, die tiefe Lebensübergabe bleibt als Möglichkeit, immer. Die tiefe Buße und Abwendung von den Sünden. Dann gibt es Vergebung und Rettung auch für Menschen in dieser Not. Aber wenn das nicht geschieht, bleibt nur die ewige Verdammnis offen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie Jesus leidet. Er ist ja hier in den Gemeinden. Alle im Blut gekauft, alle geliebt. Wie viele Wege ist er oft mit uns gegangen, bis wir dann endlich gerettet wurden. Ja? Und dann ist jemand gerettet, dann naht sich jemand Gott, dann geht jemand in die Gemeinde und dann wird gesagt, es ist nicht so schlimm, wenn ihr zusammenlebt. Hauptsache, ihr liebt euch, ob ihr verheiratet seid, das ist zweitrangig. Versteht ihr das? Das ist für Jesus schrecklich. 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 Er will alle retten. Nochmal, er liebt jede lesbische Frau, er liebt jeden homosexuellen Mann. Es ist sein Herz und sein Anliegen, dass niemand verloren geht. Aber wenn ihnen niemand sagt, dass sie da rausfinden müssen, wie sollen sie denn gerettet werden? Versteht ihr? Das sind die Verkündiger Satans, die sowas verkündigen. Und diese Gemeinden werden zu Gemeinden des Teufels, wenn sie sowas verkündigen. Und deswegen hasst Jesus diese Lehre der Nikolaiten. Und er sagt zu Ephesus, ihr seid in Gefahr, die erste Liebe zu verlassen, aber das habt ihr für euch. In diesem Gebiet seid ihr mir treu. Ihr hasst auch diese Lehre der Nikolaiten, die auch ich hasse, denn ich möchte die Menschen retten. Ich möchte, dass keiner verloren geht. Ich möchte, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und als Jesus gefragt wird zu diesen Fragen der Unzucht des Ehebruchs, was hat er dann gesagt? Hat er gesagt, im Neuen Testament ist das nicht mehr so wichtig? Da ist das alles weg? Nein. Jesus sagt sogar in der Bergpredigt, in seiner großen Antrittsrede, wo nur die allerwichtigsten Dinge genannt werden, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber, Jesus Christus, ich sage euch, dass jeder, der eine Ehefrau ansieht, nur ansieht, sie zu begehren, also nicht einfach ansehen oder schön finden, sondern zu begehren, haben zu wollen, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Ja. Und jetzt kennt ihr diese Worte vom Herrn, was er dann sagt? Wisst ihr das aus dem Kopf? Er meint ja alles ernst, was er sagt. Er meint es ja ganz ernst. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, was sollst du tun? Reiß es aus, wirf es von dir. Es ist besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das sagt der Herr. Ich habe jetzt letztens eine Einladung zu einer großen Evangelisation gelesen. Es war ein Prospekt. Da stand sinngemäß drin, man soll doch heute nicht immer so tun, als wenn Jesus immer über Himmel und Hölle gepredigt hätte, so wie er hat über die Liebe gepredigt. Das gehört doch zusammen, liebe Leute. Im Neuen Testament ist 12-mal wortwörtlich die Hölle erwähnt und 11-mal predigt der Herr Jesus Christus ganz persönlich darüber. Und das sind nur die Stellen, wo es direkt um das Wort Hölle geht. Da gibt es noch mehr. See, der von Feuer und Schwefel brennt, der Feuerofen, so Gleichnisse, ja, das sind noch viel mehr. Aber wo er direkt das Wort Hölle verwendet, allein in den Evangelien predigt Jesus 11-mal darüber, voller Schmerzen im Herzen und sagt, ich gebe mein Leben für all die Menschen, dass sie bloß nicht dahin kommen. Aber sie müssen die Vergebung annehmen und sie dürfen dann nicht mehr in diesen Sünden leben. Und hier, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, die Augenlust, die sind ja verrückt, was die heute in den Medien machen. Vor ein paar Jahren, da hat ein großer, bekannter Publizist und Schriftsteller hat den Fernsehpreis angeboten bekommen, ARD. Und er war bei der Show dort und der Mann beschäftigt sich mit tiefgreifender Literatur. Und am Ende hat er dann gesagt, ich nehme diesen Preis nicht an. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das hat damals Wellen geschlagen. Ich nehme diesen Preis nicht an. Das, was hier geboten wird, in dieser Reihe möchte ich mich nicht stellen, hat er gesagt. Ja. In dieser Reihe möchte ich mich nicht stellen. Und dann hat man ihm alternativ angeboten, Thomas Gottschalk, das ist ein Mann, der viele in der ARD so Shows und so moderiert hat, soll mit ihm eine Extrasendung machen und darüber reden. Und dann haben sie gesprochen. Und dann hat er, ich gucke ja nicht ganz, so kleine Videos halt, Auszüge draus, ja, ganz gezielt nur. Und dann hat er Thomas Gottschalk zugegeben und hat gesagt, ja, wenn ich da nicht noch Frauen neben mich setzen würde mit tiefem Ausschuss, ja, zum Reingucken und so, dann würde ja keiner anmachen. So eine versaute Gesellschaft haben wir mittlerweile. Nicht wegen dem Inhalt, nicht wegen der Musik, nicht wegen irgendwelchen Dingen, sondern wegen solchen verborgenen sexuellen Sünden wird ganz viel geguckt. Ja? Frauen zu irgendwelchen Männern, die sich immer posieren und darstellen und umgedreht, ganz genauso. Die Männer zu den Frauen. Und Musikvideos heute zu finden, die sauber sind, das ist ganz schwer. Es gibt, aber es ist immer seltener. Es ist immer seltener. Die meisten bewegen sich ganz arg in Unzucht und in Verdammnis und in bösen Dingen. Und das sagt Jesus. Da, wo wir die Leute aus der Welt rausretten wollen, das darf nicht in die Gemeinde kommen. Jesus ist nicht prüde. Es gibt Stellen, das möchte ich nicht vertiefen, aber das ist so, ja, Sexualität in der Ehe, ganz super, gar keine Frage. In aller Liebe und Freiheit, das geht nur niemand anders was an. Prüde wäre generell gegen alles, das ist Jesus nicht. Es gibt eine Schöpfungsordnung Gottes und in diesem Rahmen ist das vollkommen in Ordnung. Ja? Vollkommen in Ordnung, aber das Heilige wird auf die Straße gekippt. Die Ehre der Menschen wird wie Schmutzwasser ausgegossen. Wie glücklich sind denn die Frauen, die 10 Jahre in dem Gewerbe waren? Kaputt, zerstört, niedergetreten in der Seele und die Männer genauso. Und Jesus ist gekommen, damit sie Leben haben und Leben die Fülle haben, um rauszuretten aus dem Allen. Um uns, wir haben es heute gehört, ja als Krone der Schöpfung neu zu gestalten. Versteht ihr? In Liebe, in Schönheit, in Ehre, in ja, Freundlichkeit, in allem Guten. Ja? Wo reine Beziehungen sind, überall zwischen Männern, Frauen, Männern und Männern, Frauen und Frauen, Kindern und alles reine, schöne Beziehungen. Wo niemand sich fürchten muss, dass irgendwie der andere angetastet wird oder seine Ehe oder sein Kind. Oder Jesus möchte ein ganz wunderschönes, heiliges, herrliches, von echter Liebe geprägtes Leben aufbauen. Und wenn in der Gemeinde diese Dinge einziehen, dann wird das alles zerstört. Deswegen hasst Jesus die Lehre der Nikolaiten und das Verkündigen dieser Lehre. Und deswegen sagt er hier, ja, schon wenn du es in Gedanken tust, schon wenn du beim Angucken, ja, da das tust, und beim Anfassen, ja, wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ja. Und die armen Kinder. Die armen Kinder, wirklich, das tut mir sowas von weh und leid, das ist ganz ehrlich. Das ist kein Aufregen, um sich hier aufzuspielen, sondern ich könnte auch Rotz und Wasser heulen. Wenn diese satanistische Lehre, dass jetzt schon in den Kindergärten die Kinder verdorben werden sollen, sich an die Geschlechtsteile fassen sollen und sonst was, und dann gibt es Christen, die wählen so einen Wahnsinn. Gibt es Verkündiger, die sagen, wie toll, dass das Bildungsprogramm neu ist? Jesus heult sich kaputt. Es ist ganz, ganz schlimm, was da läuft. Ihr kennt die Bibel, wie Jesus ein Kind zu sich ruft in Liebe, stellt es mitten unter sie und spricht, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Reinheit, Schönheit. Ja? Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. So viel Liebe zu den Kindern. Nichts Schöneres für den Herrn Jesus als die Kinder. Die sind zu ihm gerannt, die hat er auf den Arm genommen, die hat er gesegnet, die hat er in Reinheit geherzt, die hat er erzogen. Was für ein schöner Beruf, Erzieher zu sein. Was für ein wichtiger Beruf, ja. Und dann sagt Jesus, Vers 6, direkt danach, ja. Erst sagt er, wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf, persönlich. Und wer die Kinder antastet, tastet Jesus persönlich an. Wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, sagt Jesus, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Das sagt Jesus, versteht ihr? Der Gleiche, der Tränen weint für jeden, der in Not ist, der krank ist, der Sorgen hat, der sein Leben gibt am Kreuz für jeden Einzelnen. Jesus, der sagt, aber wer einen dieser kleinen Kinder, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Weh der Welt der Verführungen wegen, es müssen ja Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, der zum Abfall verführt. Wehe dem Menschen, der zum Abfall verführt. Also Beihilfe leistet dazu. Ja? Und dann werden heute Untersuchungen gemacht. Das ist Seelenzerstörung. Wir sind die Erwachsenen. Ich schimpfe nicht auf die Kinder. Ich schimpfe nicht auf die Jugendlichen. Der Wahnsinn ist, dass wir als Erwachsene das zulassen. Es gibt mit 12 Jahren im Durchschnitt keinen Jungen mehr, der nicht pornografische Dinge gesehen hat. Und kein Mädchen. Das ist die Realität heute. Und schon Freud hat gesagt, wenn die Dinge zu zeitig geschehen, geht die Bindung an die Eltern definitiv kaputt. Ein Gehorsam den Eltern ist dann nicht mehr möglich. Anerkannte wissenschaftliche Lehre. Die Pädagogen werden das sicher kennen. Das heißt, man zerstört damit die Seele des Kindes, man zerstört seine Beziehung zu Gott, man zerstört, muss man sich überlegen, seine Fähigkeit, den Eltern gehorsam zu sein und damit die Fähigkeit, Gott zu gehorchen. Das sind ernste Zeiten. Ernste Zeiten. Deshalb hasst der Herr Jesus die Lehre der Nikolaiten. Deshalb sind wir gefordert zu beten, auf die Knie zu gehen, vor dem Thron Gottes zu schreien. Wenn ihr eure Kinder und Enkel liebt, ihr wisst gar nicht, was abgeht heute alles. Viele wissen, manche wissen es vielleicht. Schreien zu Gott, dass er eingreift in unserem Land. Wir sind gerichtsreif. Wenn diese Lehrpläne durchkommen, wird die Jugend vom Kindergarten an verdorben. Kleine Mädchen, man traut sich gar nicht, die sind so weit, versteht ihr? Es gibt diese Materialien zum Vorangucken. Das hätten wir mit 18 nicht in die Hände gekriegt. Das wird jetzt 3-Jährigen, 4-Jährigen angeboten. Das wird die Doktrin. In dieser Zeit sind wir. Danke denen, die grün gewählt haben. Der nette Onkel da oben, der immer lächelt. Wie kann man als Erwachsener so dumm sein, auf sowas reinzufallen? Wir müssen beten und schreien zu Gott, dass er Gnade gibt. Was soll das werden? Ich liebe doch meine Kinder. Ich möchte, dass meine Kinder Kinder kriegen. Das ist die Situation. Und an die Homosexuellen, wer soll die noch retten heute? Das wäre Jesus total ein Anliegen gewesen. Menschen, die so tief in Sünde sind, zu retten. Wer soll die noch retten? Wenn die Kirchen sagen, das wäre was Normales, wer hilft dann noch raus aus der Sünde? Wer? Und jetzt kommt noch die Steigerung, wenn das bei Gläubigen geschieht. Da sagt der 1. Korintherbrief im 6. Kapitel, flieht die Hurerei, Vers 18. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leib. Und jetzt kommt es. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, sondern Gott? Wenn jemand, 1. Korinther 3, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Das seid ihr. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir alle beten darum, Herr, erfülle uns mit deinem guten Heiligen Geist. Wir haben heute gehört, oftmals Ärzte kommen an ihre Grenzen, ja, die tun ihr Bestes. Aber das sind halt nur Menschen, ja, die können auch nur menschlich begrenzt helfen. Gott kann in allem helfen. Gott kann uns stärken. Gott kann uns durchführen. Gott kann uns tragen, aufrichten, segnen, gebrauchen, zum Zeugnis geben, gebrauchen, um anderen zu helfen. Aber für alles brauchen wir seinen Heiligen Geist. Und er in seiner Gnade gibt diesen Heiligen Geist in uns. Ja? Und er wünscht sich, dass wir voll Heiligen Geistes sind und nicht nur wenig Heiligen Geist haben, aber jeder Gläubige, der wirklich ganz Jesus gehört, hat Anteil bekommen am Heiligen Geist, hat Heiligen Geist. Jetzt hat Gott praktisch, ich vereinfache das, wir sind nur Menschen, wir müssen Bilder gebrauchen, mit seinem Geist einen Teil von uns, von sich tatsächlich in uns gelegt. Und jetzt stellt euch vor, es geschieht Unzucht. Er ist der heilige Gott, der die Himmel und die Erde geschaffen hat, der die Welten und die Nationen geschaffen hat, der in alle Ewigkeit herrscht und regiert und heilig und rein und allmächtig und ja, in einem Feuer, wo normal niemand Zugang hat, in Reinheit regiert. Und er in Gnade gibt in die Jünger und Jüngerinnen Jesu Christi von seinem Geist. Und jetzt geschieht diese Unreinheit an dem Tempel des Heiligen Geistes, an dem Körper der Gläubigen. Und Gott durch seinen Geist ist in ihnen. Das ist eine Sünde diametral gegen Gott. Diametral gegen Gott. Nun gibt es, wenn Menschen gerettet werden aus der Sünde, ja, ihr wisst ja, dass ich auch erst mit 23 mich bekehrt habe, also auch schon, ja, in einem Alter. Gibt es gerade im Anfangsstadium Kämpfe hin und her und Medien und ja, alles sowas. Und Gott macht aus Gnade, gibt immer wieder Vergebung, aber man muss sich stabilisieren, versteht ihr? Frei werden, gelöst werden von all dem, völlig frei werden. Und das darf dann nicht mehr sein. Wir brauchen die Freiheit in Jesus Christus. Die ganze Freiheit in Jesus Christus ist uns verheißen. Wie schön ist das, wenn jeder dem anderen in Liebe, Reinheit, Offenheit in die Augen gucken kann und ist kein Falsch da. Ist doch herrlich. Es ist eine ganz andere Welt, ist etwas Wunderschönes, was uns Gott geschenkt hat. Und jetzt stellt euch vor, diese Lehre der Nikolaiten, ja, egal, du kriegst ja wieder vergeben, heißt es da, ne? So, gerade egal. Das dürfen wir nicht zulassen. Letzte Frage, wie können wir Menschen aus dem Weg der Nikolaiten heraushelfen? Wie? Im Judasbrief beschreibt Judas, der Bruder des Herrn Jesus im Heiligen Geist, wie verschiedene Menschen gerettet werden. Er sagt, erhaltet euch in der Liebe, Vers 21, indem ihr Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Die anderen rettet, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der anderen, also einer dritten Gruppe, erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst. Also Jesus nennt praktisch drei Gruppen von Menschen. Er möchte alle retten. Die einen sind eigentlich, die suchen, ja, die sind ehrlich dabei zu suchen, suchen nach Gott, aber sind so am Zweifeln. Da sagt der Herr, erbarmt euch, habt ganz viel Geduld. Ja, zeigt viel Liebe, geht auf sie ein, all das, erbarmt euch. Dann eine zweite Gruppe, die in Sünde lebt, anderen rettet, indem er sie aus dem Feuer reißt. Feuer ist gefährlich. Wer hat schon mal ein brennendes Feuer auseinandergenommen? Ich gucke extra auf den Jakob, weil dem traue ich das zu. Hast du schon mal gemacht? Ja, aber ganz bestimmt. Ja. Ein brennendes Feuer auseinandernehmen, ja, ohne dass man sich verletzt. Ist nicht einfach und auch nichts anderes anzündet. So sollen wir retten. Wie brennende Scheite aus dem Feuer heraus. Menschen, die in Sünde leben. Und jetzt kommt noch eine dritte Gruppe, da ist es noch gefährlicher, aber wichtig und Jesus möchte es. Und das ist eben die Gruppe mit der Unzucht, ja, die immer wachsend ist. Der dritten, aber erbarmt euch mit Furcht. Achtet drauf, dass ihr ganz in Gott seid, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Gewand hasst und rettet sie. Ja, dass man sich nicht reinziehen lässt. Und nochmal, das fängt mit den Medien an. Ja. Wenn wir das tun wollen, müssen wir selber Reinheit haben. Ich bin da mal erschrocken. Ja. Da war eine interne Studie, wie Kriminalisten herausfinden, ob jemand Islamist ist. Ne? Die sagen, der normale Mensch, der normale Mann in Deutschland gibt es keinen, der nicht pornografisches Material auf seinem Computer oder auf seinen Handys oder auf seinen Sachen hat. Müsst ihr euch mal vorstellen, etwas, wo vor Jahren noch strafbar war, berechtigterweise, ist heute so, wenn einer das nicht hat, fällt er so auf, dass die Polizei daraus ein Profil erstellen kann. Da sind wir hingekommen. Da sind wir hingekommen. Es ist kein Witz, das ist so, eine Tatsache. Aber wir als Christen, wir haben überhaupt nichts mit Terrorismus zu tun. Wir lieben die Menschen, aber wir haben auch nichts auf unserem Computer und nichts in unseren E-Mail-Accounts. Und das, was zugeschickt wird, ohne dass man was dafür kann, das fliegt gleich als Spam in die richtige Ecke, dorthin, wo es hingehört, in Müll. Bitte, jeder Christ. Und ich glaube, die Frauen werden genauso angefochten. Wir müssen selber rein sein und dann können wir helfen. Und wir brauchen das, brauchen die Hilfe. Ja. So viele Menschen sind betroffen. Der Herr Jesus, das ist der Abschluss, eine Frau wurde beim Ehebruch getroffen. Und jetzt kommen die Pharisäer und sie bringen sie vor den Herrn Jesus. Was machen sie? Sind schadenfroh, sind herzlos. Sie wollen jetzt den Herrn Jesus reinlegen. Sie sagen, verurteile sie zum Tode. Und sie wissen, das wäre richtig vom Gesetz her. Sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Da sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Johannes 8, Vers 6. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Er lässt sie. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da könnte ich jetzt sagen, ja, wer von euch noch nie gesündigt hat oder mich selber ansprechen, nochmal, der Herr Jesus sagt, selbst in Gedanken. Ja. Wer kann sich melden? Niemand. Niemand. Niemand kann sich melden. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg. Einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand von ihnen verdammt? Sie antwortete, und die hat sicher geweint dabei, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nie mehr, nicht mehr. Das ist das Wichtige. Und dann nimmt Jesus die Schuld auch dieser Frau und des Mannes, der muss ja auch ein Mann gewesen sein, und nimmt diese Schuld, und er hat keine eigene, und nimmt sie mit ans Kreuz und lässt sich auch für sie annageln, wie für uns alle, und leidet für sie und bezahlt für sie mit seinem Leben, damit sie gerettet und frei werden können. Und das ist auch unsere Haltung. Es ist nicht an uns, Steine zu erheben, es ist nicht an uns, Steine zu werfen, Es ist an uns, in Liebe die Wahrheit weiterzugeben und Menschen zu retten. Und ich hatte gute Gespräche, auch am letzten Sonntag. Und es ist ein ganz ehrliches Angebot. Ich denke, wir wissen doch alle, in was für einer Zeit wir leben. Ja? Wo ist da irgendeine Großfamilie, wo nicht irgendjemand einfach so zusammenlebt? Die Bibel nennt das Unzucht. Ja? Wenn sie so sterben, sind sie in der ewigen Verdammnis. Ja, wollen wir das? Nein. Will das Jesus? Nein. Was ist der Weg, da rauszukommen? Tut Buße. Erkennt die Schöpfungsordnungen Gottes an. Und wir sind bereit, auch hier in der Ehe, also Trauungen hier in der Kirche durchzuführen. Ja? Man kann ja Gott um Vergebung bitten und das alles in Ordnung bringen. Und dann ganz sauber zusammenleben. Das ist ja möglich. Ne? Das geht ja. Man umkehrt zu Jesus. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das betrifft alte Menschen. In Deutschland werden sehr viele alte Menschen in der Hölle in Ewigkeit sein, weil sie sich nicht entschließen konnten, im Alter nochmal zu heiraten, obwohl sie das könnten, aber sie wollen eine Rente nicht verlieren zum Beispiel. Aber die Ordnungen Gottes sind wichtiger. Die Heiligkeit, die Ehre, wir haben es jetzt alles angeschaut, die Liebe Gottes. Ja? Und im jungen Alter ist genau das Gleiche. Ja? Und je mehr die Scheidungen zunehmen, sagen die jungen Leute, das ist mir zu gefährlich zu heiraten. Alles sowas. Ja? Wir brauchen gesunde Ehen, gesunde Familien, müssen den Kampf des Glaubens kämpfen. Aber wir müssen sagen, nein, ihr lebt nicht so zusammen. Wir dürfen auch keine Hilfestellung dazu geben. Da machen wir uns mitschuldig. Da machen wir uns mitschuldig. Aber wir können sagen, horch, ich liebe dich, mein Sohn. Ich liebe dich, meine Tochter. Egal, du hast es schwer gehabt, heirate doch wieder. Das ist Gottes Wille. Und wenn ihr nicht bereit seid zu heiraten, dann lebt bitte auch nicht zusammen. Dann hört auf damit. Ja. Da ist doch niemand, der Steine hebt. Wir versuchen zu helfen. Wir versuchen zu heilen. Wir versuchen zu retten. Ich möchte, dass wir in der Ewigkeit alle miteinander an dem großen Tisch Gottes sitzen und zu seiner Ehre das Mahl des Lammes feiern. Der Herr segne uns und lasst uns beten auch für alle jungen Menschen, für die richtigen Partner, für die richtigen Ehen, ja, um ganz viel Gnade und Segen von Gott. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet, aber nur wer es kann gesundheitlich, ja. Vater, wir bitten auch für den Willi, dass du ihn stärkst und auferbaust und die Sagita, auch die Monika, auch wirklich jeden, der irgend von Krankheit, Schwäche oder Gefahren in anderer Richtung betroffen ist, Herr, schenk ganz, ganz viel Gnade. Du bist ein so wunderbarer und großer und herrlicher Gott. Vater, du hast so viel Geduld mit dieser Welt. Du hast uns so geliebt, dass du uns den Herrn Jesus gesandt hast. Schenk, dass viele gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.